Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Aaron Abhuhn, ich bin Soldat und Jurist und begrüße euch zum Lagebild. Heute gibt es 3 Begrüßungen von mir, denn ich bin alleine hier. Denn die Julia ist im wohlverdienten Sommerurlaub und Peter trifft sich mit Generalleutnant von Sandrad im Felde. Er ist momentan in Grafenwöhr auf dem Übungsplatz und absolviert eine Wehrübung. Trotzdem werdet ihr ihn gleich im Lagevortrag zur Unterrichtung im Gespräch mit dem General hören. Vorher gibt es in der Meldung von mir noch etwas zum Bundeshaushalt. Und natürlich hört ihr auch, was Clausewitz schon wusste.
Meldung.
Es ist Haushaltswoche in Berlin und am vergangenen Dienstag, also quasi gestern, hat Christian Lindner den Bundeshaushalt für das kommende Jahr im Parlament vorgestellt. Ich möchte einmal einen Blick auf die Zahlen werfen. Für uns natürlich besonders interessant der Verteidigungshaushalt, der sogenannte Einzelplan 14. Für das Haushaltsjahr 2024 umfasste der Verteidigungshaushalt 51,95 Milliarden Euro. Er wird zu wenig vielleicht, um 50 Millionen auf glatte 52 Milliarden Euro steigern. Das 2%-Ziel werden wir damit mit unseren Haushaltsausgaben wieder verfehlen. Und nur wenn, mit einem kleinen Rechentrick, man die Zahlungen aus dem Sondervermögen hinzurechnet, ungefähr 30 Milliarden, kommen wir auf diese 2%. Kritik kommt vom Bundesrechnungshof. Der hat zum wiederholten Mal festgestellt, dass das Verteidigungsministerium seine Ressourcen nicht effektiv genug ausgibt. So sollen etwa allein in diesem Jahr um die 30 Milliarden Euro liegen bleiben und nicht ausgegeben werden können. Der Minister Pistorius erwiderte darauf, dass das daran liege, dass die Wirtschaft nicht flexibel genug und nicht schnell genug produzieren könnte. Klar ist jedoch, dass auch 52 Milliarden Euro nicht ausreichen. Und völlig unbeantwortet bleibt auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn das Sondervermögen ausläuft? Also spätestens 2026, wenn kein Geld mehr drin ist. Wir haben dann nämlich eine Differenz von ungefähr 30 Milliarden Euro, wo noch niemand wirklich gesagt hat, wo die ab 2026 herkommen soll. Es bleibt also spannend und wir werden mit einem engen Blick die Haushaltsverhandlungen auch in dieser Woche verfolgen und euch in der nächsten Woche ein weiteres Update dazu geben.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Einen schönen guten Tag. Heute ist etwas anders. Erstens bin ich alleine. Aaron und Julia sind nicht dabei beim Lagevortrag zur Unterrichtung. Gott sei Dank habe ich aber einen fachkundigen Gesprächspartner gefunden. Neben mir sitzt General von Sandrad. Herr General, toll, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen.
Lieber Dr. Daumer, schön, dass wir beide das hier gemeinsam auf Stube in Grafenwöhr tun können. Ich freue mich sehr, dass Sie als Major der Reserve bei uns im Korps üben. Wir sind hier in Grafenwöhr. Teile meiner Kräfte sind bereits seit Mitte August hier. Inzwischen ist das gesamte Hauptquartier mit seinen Hauptquartierelementen und Unterstützungselementen in Grafenwöhr. Und wir üben hier gemeinsam mit Amerikanern, mit Engländern, dem Nordschleswig-Holsteinischen Korps, dem Spanischen Korps und vielen anderen NATO-Partnern auf der Ebene Brigade, Division und Korps, wie wir uns zweckmäßig, wirkungsvoll und am Ende siegreich an der NATO-Nordostflanke verteidigen können.
Das klingt spannend. Da steigen wir gleich noch ein bisschen tiefer ein. Sie sind Kommandeur vom multinationalen Korps Nordost, das in Stettin sitzt. Das ist ein multinationaler Verband. Ich war ja auch schon bei Ihnen zu Gast, noch in meiner Zeit als Staatssekretär, aber auch bei der Einweisung zu dieser Übung. Worum geht's? Also können Sie uns ein bisschen was zur Übungsanlage noch verraten?
Diese Übung, wie alle Großübungen in der NATO, bereiten sich über viele Monate vor, sind sorgfältig auf einen Übungszweck ausgerichtet, sodass alle Übungsteilnehmer einen maximalen Erkenntnis gewinnen, einen maximalen Ausbildungs- und einen maximalen Erkenntniswert haben aus den aus der Übungsanlage, aus dem Szenario. Das Szenario ist ein klassisches Verteidigungsszenario. Wir üben hier auf der Breite zwischen Estland und Polen die Verteidigung des NATO-Bündnisgebietes gegen den Angriff des einzigen verbliebenen potenziellen Gegners in dem Raum. Und das tun wir in einer Form, dass wir versuchen, so realistisch wie möglich zu sein, um auch Erkenntnisse zu gewinnen, die uns am Ende helfen, den richtigen Plan noch belastbarer zu machen, als er schon ist, noch wirkungsvoller machen, als er schon ist. Aber auch um Lücken und Schwächen zu erkennen in diesem Plan, die wir dann zügig anschließend schließen werden.
Wie kann man sich so ein Learning vorstellen? Also erstmal gibt es eine Übungsanlage. Wir sind ja jetzt ja sehr fachlich. Das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer an vielen Stellen auch neu. Wir reden ja sonst etwas abstrakter über Verteidigungspolitik. Jetzt sind wir wirklich sozusagen mitten in einer Übung. Also es gibt eine Übungsanlage, einen Rahmen, und den müssen ja die Männer und Frauen für sich übersetzen. Was würde es im Real Life sozusagen bedeuten?
Im Real Life bedeutet das, dass wir als die Übungsteilnehmer, als die Nutznießer der Tatsache, dass wir diese Übung anlegen, unsere Ziele eingeben, unsere Schwerpunkte eingeben. Und dann wird ganz konkret, Sie können eine Karte vor sich jetzt auf den Tisch legen, zwischen Estland und Polen wird zum Beispiel meinem Korps ein Raum zugeteilt, in dem ich die Kräfte des Korps einplane und in eine Verteidigungssituation gestellt, aus der heraus wir dann idealerweise erfolgreich im Zusammenwirken mit dem deutsch-niederländischen Korps, mit dem polnischen Korps, mit dem 5. US-Korps, mit dem Allied Reparate Reaction Corps in England und anderen den Gegner, der angegriffen hat, zurückwerfen und damit die Integrität in diesem Raum wiederherstellen. Sodass am Ende sogar ein Zugführer wüsste, was der kommandierende General auf seiner weißen Wolke in seinem Gefechtsstand entschieden hat. Und wir prüfen, wird der Entschluss des Kommandeurs, setzt er sich durch bis auf die unterste Ebene, und in der Rückmeldung ist der Effekt, die auf der untersten Ebene erzielt werden müssen, Aufklärung, Versorgung, medizinische Versorgung, Pionierarbeit, Sperren legen, Sperren räumen, weitreichendes Feuer an den Gegner bringen und so weiter und so fort, ist das wirkungsvoll und entsprechend meiner Absicht auch umgesetzt worden.
Jetzt ist das eine Übung im NATO-Rahmen. Sie sind jetzt über 40 Jahre Soldat. Da hat sich ja was verändert. Also die Bundeswehr hat sich verändert von der Armee im Kalten Krieg über die Armee im Einsatz. Jetzt wieder mit dem Schwerpunkt Landes- und Bündnisverteidigung. Üben wir wieder mehr als noch vor Jahresfrist? Ist das wirklich allein an der sogenannten Zeitenwende festzumachen? Oder gibt es generell ein verändertes Bewusstsein mit Blick auf Sicherheitspolitik?
Der Begriff Zeitenwende ist sicherlich insofern richtig, weil er ja zurückreicht in das Jahr 2022, als Russland Ukraine den Krieg auferlegt hat und ich sage, uns allen den Krieg auferlegt hat in Europa. Aber natürlich hat die NATO schon 2014 mit der Eroberung der Krim umgeschaltet aus dem friedenserhaltenden, friedensschaffenden Modus in Bündnisverteidigung. Und seitdem intensivieren wir auch das Übungsgeschehen, das Ausbildungsgeschehen wieder hin zu Verteidigungsfähigkeit gegen einen gleichwertigen Gegner, der über die gleichen Fähigkeiten verfügt, um einfach vorbereitet zu sein. Die Ebenen haben sich allerdings ein bisschen verändert. Habe ich also früher auf Kompanie- und Bataillons- und Brigadeebene geübt, sind wir jetzt wieder in der Phase, wo wir vermehrt auch Großverbände beüben, also Korpsstäbe. Ein Korps führt 4 bis 5 Divisionen. Das sind ungefähr in Realität 110.000 bis 130.000 Männer und Frauen. Jede Division für sich wären um die 20.000 bis 25.000 Männer und Frauen. Das sind natürlich ganz andere Gebinde. Und damit wir das realistisch abbilden können, weil wir ja schlecht ins Gelände gehen können und dann eine Truppenübung im Felde machen können, nutzen wir die moderne Technologie, Simulationstechnologie. wo unsere Fähigkeiten und die Fähigkeiten des Gegners als Algorithmus abgebildet sind. Und inzwischen ist die Simulation so gut, dass sie die Realität aus meiner Bewertung nahezu zu 95% realistisch abbilden kann. Und das ermöglicht es uns, eben mit 5, 6 Cores, entsprechenden Divisionen, die Vielfalt der Fähigkeiten über Dimensionen Land, Luft, See, hier Schwerpunkt bei der Übung Land, so zu üben, dass wir am Ende, wenn wir beide jetzt hier in den Spiegel gucken, auch gewiss sind, wir können das, was wir glauben. Wir können das umsetzen, was wir jedem mitteilen. Wir sind die Zeitenwende und der Gegner sollte das dringende Bedürfnis haben, bei sich zu Hause zu bleiben.
Das multinationale Korps Nordost, das Sie führen, schaut auf eine 25-jährige Geschichte zurück, feiert jetzt Jubiläum und Geburtstag. Kann man sagen, dass die Aufstellung vor 25 Jahren seitens der NATO ein vorausschauender Schritt war, also sozusagen ein Investment in unsere Sicherheit? Denn in Wahrheit hatten wir ja eine völlig andere Sicherheitslage in der Welt und vor allem auch bei uns in Europa. Wie bewerten Sie das?
Sicherheit hat einen Preis. Und das schließt am Ende dann auch an Ihre Frage an. Und wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, sind wir bereit, den Preis zu zahlen? An diese Frage heranzugehen in einer kaufmännischen Betrachtungsweise, also Gewinn und Verlust, da sagt Joachim von Sandrart, der Gewinn, den Sie aus der Investition in Sicherheit erzielen, ist Leben in Frieden, Freiheit in Sicherheit. Und damit hat Sicherheit einen Preis, aber die Gewinn- und Verlustrechnung muss anders sortiert werden. Und das erkennen Sie auch an dem multinationalen Korps Nordost. Denn das multinationale Korps Nordost war das erste NATO-Hauptquartier, was 1999 nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach der Tatsache, dass die ehemaligen, sag mal, Staaten der Sowjetunion oder Republiken der Sowjetunion ihre Eigenstaatlichkeit und ihre Freiheit zurückgewonnen haben, unter anderem auch zu entscheiden, in welchem Gesellschafts- und Lebensmodell sie leben wollen und sich für EU und NATO entschieden haben. Oder dann eben entschieden, wenn wir jetzt die ersten 5 neuen NATO-Mitglieder haben, zu denen auch Polen gehörte, nehmen wir ein NATO-Hauptquartier, das wir nicht mehr brauchen, weil wir ja gehofft hatten, dass der Krieg aus Europa über den eisernen Fall des Eisernen Vorhanges Geschichte werden würde, haben wir das nach Polen verlegt, 1999. Und damit bildet das Korps in seiner Geschichte seit 25 Jahren die Geschichte in der NATO ab. Damals war die Idee, über dieses Hauptquartier die neuen Länder an die NATO heranzuführen, aber auch für uns von den neuen Ländern und den neuen Partnern zu lernen. Dann kam die Zeit der friedenserhaltenden Einsätze. Stabilisierungsoperation. Das Korps war mit 3-mal in Afghanistan und wir haben bedauerlicherweise 2 Offiziere in Kabul verloren. Dann kam 2014 und es wurde klar, dass ein Land wie Russland willens ist, das Mittel Krieg zu erreichen politischer Ziele zu nutzen. Und wir mussten erfahren, dass die Hoffnung, Krieg aus Europa zu verbannen, zumindest aus Europa auf dieser Welt zu verbannen, offensichtlich eine Illusion geworden ist. Und damit wurde das Korps aus Capacity Building, friedenserhaltende Einsätze, zu einem Korps in der Landes- und Bündnisverteidigung. Und das ist exakt die Geschichte, die die NATO seit 25 Jahren auch an sich erlebt. Insofern ist das Korps so eine Miniaturwelt, an der Sie die Geschichte der NATO der letzten 25 Jahre abbilden können. Und jetzt, im Jahre 2024, nahezu 2,5 Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine, sind wir das Frontkorps.
Da fällt uns stolz. Da fällt mir die Frage ein, weil ich das zumindest meine zu spüren, wenn ich polnische Kameradinnen und Kameraden erlebe. Sind die Polen besonders stolz auf, dass sie ein solches Kommando haben?
Die Polen haben offensichtlich eine enge Bindung an westliche Partner gesucht und gefunden und sind sich sehr, auch denke ich, dankbar bewusst, dass sie eins der ersten Länder waren, die erstens in die NATO aufgenommen worden sind, die den Beitritt geschafft haben. Da gehört ja auch Anstrengung dazu. Und dass sie tatsächlich diejenigen sind, die als erstes auch eine NATO-Repräsentanz in ihrem Land haben. Das erlebe ich jeden Tag, wenn wir in unserer Garnisonstadt Stettin wahrgenommen werden. Dort gibt es zwei internationale Schulen, zwei internationale Kindergärten. Also man kann dort wirklich als NATO-Familie sehr, sehr, sehr gut leben und fühlt sich auch sehr willkommen. Und das gilt am Ende für ganz Polen. Dass diese neuen Länder immer noch Vertrauen in die NATO schöpfen müssen, liegt an der Tatsache, dass sie kollektive Verteidigung, so wie wir sie im Kalten Krieg kannten, ja nie erfahren mussten. Denn alle neuen NATO-Mitglieder zwischen Estland und Rumänien sind da letztendlich erst in die Situation gekommen, EU- und NATO-Mitglieder zu werden, als Ergebnis einer erfolgreichen, kriegsverhindernden, integrierten, kollektiven Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses der NATO. Und danach hatten wir das Thema Bündnisverteidigung, also kollektive Vorneverteidigung, eigentlich ad acta gelegt und müssen es jetzt wieder erfahren. Gemeinsam nach Afghanistan, in den Irak, nach Mali oder auf den Balkan zu gehen, hat auch einen kollektiven Charakter. Aber da kann jedes Land für sich zu jeder Zeit entscheiden, wie lange, mit welchen Fähigkeiten, mit welcher Intensität, mit welchen Auflagen engagiere ich mich da. Dass ein völlig anderes Kollektivverständnis als Bündnisverteidigung. Denn Bündnisverteidigung können Sie nicht entscheiden, mache ich nur ein halbes Jahr, mache ich nur 2 Jahre, lege ich Auflagen an mich, sondern entweder Sie entscheiden sich für die Verteidigung des Bündnisses und sind dabei, oder Sie lassen es bleiben. Das ist also eher eine 0-1-Polarisierung und das ist ein All-in-Approach. Das bedeutet aber, und ich möchte das mal in einem Zitat deutlich machen, dass mir ein Chief of Defense der 4 Länder, für die ich verantwortlich bin oder die ich verantwortlich verteidigen soll, dann gesagt haben, Joachim, und das war 3 Wochen, bevor der Krieg begann, NATO ist total cool. Aber wenn NATO erst bei X+30, X+90 oder X+120 kommt, dann kommt ihr zu spät, denn ich muss die Phase 0 gewinnen. Und das hat mir bildlich erklärt, was die Erwartungshaltung hinsichtlich Bedrohung und Bündnis ist. Und jetzt sind aus meiner Bewertung die Weichen gestellt, dass wir ein vernünftiges Verhältnis zum Preis für Sicherheit haben, dass wir entschieden haben, in Deutschland uns zu engagieren. Die Brigade Litauen ist ein Beispiel dafür. Damit sind wir nur noch 30 Kilometer von der Front entfernt, wenn die Grenze zur Front wird. Und jetzt haben wir auch gezeigt, diesen neuen Partnern, die NATO ist da. Die NATO wird als First Responder zur Verfügung stehen. Und damit werden Primärpartnerschaften, also Amerika, Polen oder England, Estland, letztlich als verlässliche Säulen integriert in einen NATO-Commitment. Also Sicherheit kommt nicht über Coalition of the Willing, über Primärpartnerschaften, sondern Sicherheit kommt wie damals im Kalten Krieg übers Bündnis. Das ist eine gute Entwicklung.
Jetzt ist es so, direkt im Anschluss an die Übung ist dann die große Jubiläumsfeier. Wie feiert denn das Korps?
Das feiert genauso wie es kämpft, mit Überzeugung, mit Inbrunst. Und wir werden, weil wir stolz drauf sind, werden dieses 25. Jubiläum mit unseren Familien, aber auch mit den Nationen und mit unserer Gastnation und unserer Garnisonstadt feiern. An 2,5 Tagen mit würdigen Abendessen, mit einem würdigen Appell in der Stadt Stettin, hoffentlich auch unter Hinzuziehung und Zusage vieler hochrangiger Besucher aus den jeweiligen Nationen. Das sind 22 im End, die sich bei uns engagieren. Und am Ende, der Höhepunkt ist, wenn wir als NATO-Familie für uns selbst mit unseren Familien im HQ, wir nennen das International Day, für uns feiern.
Well deserved, würde ich sagen. Herr General, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Das war ein etwas anderer Lagevortrag zur Unterrichtung. Man hat es vielleicht auch an der Tonqualität gemerkt. Vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben als Zeitsoldatenglück.
Vielen Dank und ich freue mich auf weitere Begegnungen. Alles Gute. Danke.
Was Clausewitz schon wusste.
Am 10. September 1804 kommt Karl Rudolf Brommy zur Welt. Er war Marineoffizier und nicht nur das, deutscher Konteradmiral, und ab 1849 im Zuge der Paulskirchenrevolution und der Debatte um ein geeintes Deutschland der erste Befehlshaber der Reichsflotte, also der ersten gesamtdeutschen Marine. An ihn wird heute noch in der Bundeswehr erinnert. Er ist traditionswürdig und war nicht nur Marineoffizier, er galt als liberaler Schöngeist und war Schriftsteller und Komponist.
Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform. Moderation Julia Müller, Aaron Appon und Peter Tauber. Konzept und Produktion Timon Radicke. Für weitere Informationen lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes oder auf unsere Homepage.